Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Vor 12 bis 15 Jahren war ich in meinem beruflichen Umfeld ziemlich frustriert. Ich hatte bis dahin dann schon so meine 15 bis 20 Jahre Automotive HMIs entwickelt, habe viele Ideen kommen und gehen sehen, habe vieles umsetzen können, auch beim Hamann damals, da mal viele Sachen realisieren können, die wirklich innovativ und neu waren, auch bei der CAA, der Vorgängerfirma, bei der ich war. Das waren richtig spannende Zeiten, in denen viel passiert ist. Und dann kam der Zeitpunkt, als ich frustriert geworden bin. Da bin ich über Automessen gegangen, bin über die CES gelaufen und habe mir angeschaut, was haben denn eigentlich die Kollegen da gemacht? Was haben die Autohersteller, was bringen die auf die Straße an HMIs, an Human-Machine-Interfaces, an Mensch-Maschine-Schnittstellen? Was wird denn da auf diesen Bildschirmen angezeigt? Und dachte mir, okay, also das Thema ist durch, das Thema ist ausentwickelt. Da passiert nicht mehr viel. Da sind wir jetzt fertig mit, ob wir das Ganze am Ende nachher auf einem 5 Zoll, einem 7 Zoll oder einem 9 Zoll Bildschirm darstellen. Ob wir das Ganze in Rot, Gelb, Grün, Blau oder Lila anzeigen. Das macht keinen wirklichen Unterschied mehr. Da ist die Innovationspower ist am Ende angekommen. Wir können alles anzeigen, was wir anzeigen wollen. Und das war meine Einstellung. Das war so, wie ich die Welt damals wahrgenommen habe. Und dann kam ein Game Changer und es sind noch zwei weitere dazugekommen. Der Game Changer, der damals als erstes kam, also die Tatsache, die das Spiel neu aufgestellt hat, das war das Thema Automatisierung. Es kam damals mit dem Case-Mantra, ich habe gerade heute wieder einen Newsletter-Artikel zu dem Thema gelesen, kurz bevor ich diesen Podcast hier aufnehme, was an dem Case-Mantra, also Connected, Automated, Shared and Electric, funktioniert hat und was nicht. Die Einstellung dort kann ich zu 100% teilen. Ich habe da auch schon die diversen Podcast-Folgen zu gemacht, wo man dann sagt, ja, also Connected hat geklappt und Automated sind wir mittendrin, Shared hat nicht geklappt und Electric ist so lala. Das Thema Automatisierung ist ein wirklicher Gamechanger, ein wirklicher Wechsel in vielen Paradigmen, die das Verhältnis von Fahrer zu Fahrzeug angehen. Wir greifen da tief ein, wir greifen tief in das Verhältnis Fahrer zu Fahrzeug ein, indem wir die Kernfahrfunktionen automatisieren. Wir haben in der Vergangenheit viel automatisiert von automatikgetrieben, elektrischen Fensterhebern, Regensensoren, automatische Fernlichtsteuerung. Früher war dann auch nochmal die Zündeinstellung, die im Auto manuell gemacht werden musste, die ist automatisiert worden. Also wir haben im Auto schon über die Jahrzehnte, also die 100 Jahre, die gut 100 Jahre, die wir mit Autos unterwegs sind, haben wir eine Menge automatisiert. Jetzt aber geht's ans Kern, an den Kern des Fahrens, an die eigentliche Fahrfunktion. Das ist definitiv ein Gamechanger. Da werden wir Autos, Autoinnenräume, Automotive HMIs komplett anders gestalten in Zukunft, als wir das heute tun. Das zweite Thema ist nicht ganz so alt, aber ähnlich neu oder ein ähnlicher Gamechanger. Das ist das Thema Software-Defined Vehicles. Autos sind keine statischen Objekte mehr. Es war in der Vergangenheit so, dass in der Produktion ein Auto hergestellt wurde. Dann kam es auf die Straße und dann blieb das im Prinzip so, bis es verschrottet wurde. Da gab es dann ein bisschen Wartung und da konnte man hier und da ein bisschen tunen und vielleicht mal ein anderes Autoradio einbauen oder sich neue Felgen aufziehen. Die Zeiten, wo dieses startet oder ein Auto ein statisches Objekt war, die sind vorbei. Autos sind flexibel, sie bekommen neue Features, sie kriegen neues Verhalten, sie können auch im Interior, wenn man große Glasflächen hat, ihr Aussehen ändern. Also das Thema Software-Defined Vehicle, also durch Software definierte Fahrzeuge, das wird in Zukunft auch eine erheblich ändern, das Verhältnis Fahrrad zu Fahrzeug erheblich ändern und auch die HMIs erheblich ändern. Zu dem Thema mache ich Anfang Dezember, 2.3. ist es, glaube ich, in Berlin auf der WeConnect Software Defined Vehicle Tagung, werde ich die Eröffnungskeynote geben und danach gibt es bestimmt auch wieder eine Episode explizit zum Thema Software Defined Vehicle. Und der dritte Game Changer, und das ist der Punkt, auf den ich heute den Fokus drehen möchte, ist das Thema künstliche Intelligenz im Fahrzeuginnenraum. Auch das wird zusammen mit den beiden anderen in Kombination und in enger Verschränkung dieser drei Themen miteinander, sind ja alles Software-Themen, sind ja alles Themen, die auch in die Struktur der Software intensiv eingreifen. Aber künstliche Intelligenz ist der nächste dieser Game Changer. Wird auch wieder das Verhältnis von Mensch zu Fahrzeug komplett neu definieren, wahrscheinlich oder eventuell sogar revolutionieren. Und ich habe in letzter Zeit zwei Events, an denen ich teilgenommen habe, die genau in diese Richtung zielen. Das eine ist die Tagung Auto AI gewesen, auch eine WeConnect-Veranstaltung, die im September in Berlin stattgefunden hat. 100 Teilnehmer, wieder in diesem ganz, in Anführungszeichen, wunderbaren Titanic-Chaussee-Straße-Hotel und parallel mit einer anderen Automotive-Veranstaltung. Sehr schönes Event, sehr, sehr gut organisiert gewesen. Und da habe ich viel mitgenommen und darüber möchte ich heute in erster Linie sprechen. Und das zweite Event war kurz danach, jedenfalls auch im September, der Carly-Abschluss, also von dem Projekt zum Thema künstliche Intelligenz im Fahrzeuginnenraum. Das Förderprojekt lief 3 Jahre, ist jetzt zu Ende und da gab es das große Abschlussevent hier in Stuttgart, in Vaihingen oben an der Uni. Ja, und aus diesem Grund habe ich jetzt mal das Thema in den Fokus genommen und möchte nochmal 3 Aspekte des Themas KI, künstliche Intelligenz im Auto, betrachten, beleuchten. Das erste sind Use Cases. Also was sind denn eigentlich Anwendungsfälle von Use Cases von KI im Fahrzeug? Was sind die Use Cases? Das zweite ist so ein kurzer Ausflug in das Thema Technologien mit einem starken Fokus auf das Thema Sensoren. Da bewegt sich eine ganze Menge, ist ein sehr technisches Thema, aber einfach mal drauf zu gucken, was gibt's denn an Sensoren und was machen die denn? Und dann als dritten Punkt, was sind denn offene Fragen? Wo sehe ich noch die offenen Flanken, die beim Thema KI im Fahrzeuginnenraum bestehen? Und das sind einige, kann ich schon mal verraten, das ist eine richtig lange Latte an Fragen, die zu beantworten ist. Aber ohne das wäre es ja auch nicht wirklich spannend und nicht schön. Und genau da sehe ich mich ja auch selber, dann solche Fragen zu beantworten für meine Klienten und dann zu zeigen, wo es lang geht und die Optionen aufzuzeigen. Nummer 1, Use Cases. KI wird in der Fahrzeugindustrie inzwischen quasi überall eingesetzt. Diese Auto-AI-Tagung war jetzt nicht speziell auf den Fahrzeuginnenraum fokussiert, nicht aufs HMI, sondern generell auf die Autoindustrie. Da ging es also um Research und Development, dass man also in der Entwicklung Unterstützung hat durch KI. Der Einkauf ist auch eine Sache, die KI unterstützt gemacht wird. Die ganze Organisation der Lieferketten, die Fertigung, Sales und Marketing, After Sales und Services, also alles das, was passiert, wenn so ein Fahrzeug beim Kunden ist und dort entsprechend Aktionen erforderlich sind. Im Fahrzeug, um Features zu realisieren, um Personalisierung zu realisieren, um Lokalisierung zu realisieren. Das sind alles Punkte, in denen die KI einsetzt. Also Erste Erkenntnis, KI ist schon in der Fahrzeugindustrie allgegenwärtig. Da, wo sie es noch nicht ist, wird sie in nächster Zeit kommen. Und sie wird aus meiner Sicht auch noch nicht in der Intensität eingesetzt, wie es sein könnte. Aber es ist eine Frage der Zeit. Punkt ist hier, dass Algorithmen, selbstlernende Algorithmen, sich selbst verändernde Algorithmen für multidimensionale Probleme bessere Lösungen finden als Menschen. Das ist einfach ein Fakt, der auch gar nicht groß diskutiert worden ist auf dem Meeting, dem ich auch zustimmen kann. Also so zwei, drei, vier, fünf Sachen, die kriege ich als Mensch noch unter einen Hut. Aber wenn ich dann so mit 20 oder 30 sehr volatilen Parametern hantiere und am Ende nachher eine Entscheidung fällen muss, da glaube ich, dass eine Unterstützung durch einen smarten Algorithmus sehr hilfreich ist. Thema generative AI, also Generative AI, generative künstliche Intelligenz, also Thema ähnlich wie ChatGPT und die entsprechenden Konsorten, Dinge erstellen, Texte erstellen mit künstlicher Intelligenz, Bilder erstellen. Das führt zur Steigerung von Produktivität in der Entwicklung, im Sales, Marketing, in der Fertigung. Effizienz, Wettbewerbsvorteile, der Kundennutzen kann damit erhöht werden. Und auch in der Entwicklung kann es eingesetzt werden. Ich habe im Januar auf der CES von einer Firma namens Rideware, einem Hersteller von Entwicklungswerkzeugen, eine Lösung gesehen, wo KI eingesetzt wird, um HMI-Lösungen zu präsentieren. Und also der Mensch, der mir das vorgeführte, zeigte mir dann halt entsprechend auch, ja, wird dann eingegeben, er möchte ein pinkes Cluster-Instrument haben, links die Geschwindigkeit und rechts den Ladezustand und in der Mitte die Fahrerassistenzsysteme und dann schmiss diese KI dann also fünf Varianten raus und dann könnte man die verfeinern, weiterarbeiten und ja, also das ist soweit da. Es wird mit Sicherheit dem einen oder anderen Designer den Job kosten. Wir waren uns aber einig, wenn man wirklich ein Serienfahrzeug entwickeln möchte, wenn man etwas entwickeln möchte, was dauerhaft auf der Straße unterwegs ist und Menschen dauerhaft berührt als Design, da braucht man dann doch einen Profi, der das ein bisschen besser kann als eine künstliche Intelligenz. Anwendungsfelder. Welche Anwendungsfelder sind diskutiert worden? Welche Anwendungsfelder sehe ich? Für mich ja, ein Stück weit überraschend. Vielleicht auch, weil es nicht so ganz in meinem Fokus ist, als jemand, der sich mit dem Thema Fahrzeuginnenraum und Fahrzeug HMIs beschäftigt, das Thema Automatisierung und ADAS. Macht, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, aber absolut Sinn. Wir haben die Multidimensionalität bei den ADAS-Themen. Da kommen immer wieder gleichzeitig unterschiedlichste Informationen rein, die dann auf irgendeine Art und Weise verarbeitet werden müssen. Also, sehr viele Präsentationen, sehr viele Gedanken zum Thema Automatisierung oder Fahrerassistenzsysteme. Also ADAS, Automated Drivers Assistant Systems oder Advanced Driver Assistant Systems, fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. Die Tendenz geht im Moment in der Industrie, zumindest bei den traditionellen Autoherstellern, weg von den hohen Automatisierungsstufen, also Level 5 oder auch Level 4. Auch den Robotaxis, das sind neue Player, die das betreiben, also Waymo oder Google mit Waymo oder Alphabet mit Waymo und Baidu mit, glaube Apollo On heißen die Robotaxis, die haben. Das sind aber neue Player, die dazugekommen sind. Das sind keine traditionellen Autofirmen. Bei den traditionellen Fahrzeugfirmen geht man eher zurück auf das Thema Fahrerassistenzsysteme, Level 2 Automatisierung, das heißt, das Fahrzeug macht in bestimmten Situationen alles alleine, aber der Fahrer oder die Fahrerin ist aufgefordert, ständig das Fahrgeschehen zu überwachen und jederzeit eingreifen zu können. Also da ist ein Stück weit die Euphorie abgekühlt, zumal auch viele der Ressourcen auf die Elektrifizierung des Antriebsstrangs gelegt werden, gerade im Softwarebereich. Da sind dann einfach nicht ausreichend Kapazitäten übrig, um sich noch um dieses Thema zu kümmern. Großes Problem an der Stelle ist, was machen wir mit den sogenannten Longtail Use Cases, also den Dingen, die sehr, sehr selten auftauchen. Ja, die ganzen Edge Cases, die ganzen selten auftretenden Fälle, Wetter, komplexe Fahrumgebungen. Es gibt rund 1000 Arten von Objekten im Straßenverkehr, sagte einer der Referenten, und 300 davon sind extrem selten. Und er nannte dann das Beispiel ein Känguru auf der deutschen Autobahn. Das ist nicht unmöglich. Natürlich könnte auch theoretisch ein aus einem Zoo ausgebüxtes Känguru auf einer deutschen Autobahn unterwegs sein. Ist aber jetzt nicht wirklich häufig. Und das ist so ein Punkt, wo dann die generative künstliche Intelligenz, die Generative AI ins Spiel kommt, die solche Szenarien erzeugt, künstlich erzeugt und dann mit diesen künstlich erzeugten Daten Szenarien erstellt, die es so noch nie gegeben hat oder die extremst selten sind. Und auf diese Art und Weise könnte das Problem entsprechend angegangen werden. Zweiter Punkt, Interior und HMI. Ein Infotainment-System hat heute ungefähr 800 verschiedene Bildschirme und rund 160 davon enthalten irgendwelche Möglichkeiten, was einzustellen, Settings zu machen, und das zu beherrschen im Fahrzeug während der Fahrt ist eigentlich ohne sowas wie eine intelligente Spracherkennung wie generell künstliche Intelligenz ist überhaupt nicht mehr handhabbar. Auch dass halt eben eine künstliche Intelligenz erkennt, welche persönlichen Vorlieben ich habe, was ich jetzt gerne hätte im Fahrzeug, wie das Fahrzeug sich für mich verhalten sollte in dem entsprechenden Kontext, in der entsprechenden Umgebung, beim entsprechenden Wetter, dann habe ich da ohne AI eigentlich kaum eine Chance, ohne künstliche Intelligenz kaum eine Chance, das zu machen. Next-Gen-Spracherkennung ist diskutiert worden. Das ist auch ein Thema, was über KI ganz stark gesteuert werden wird. Also die ganzen Themen, Sprachdialogsysteme im Fahrzeug, bis hin dann eben auch Themen im Bereich Sicherheit und Komfort. Das sind Sachen, die sehr, sehr stark von KI gesteuert werden. Kommen wir kurz einen Ausflug in das Thema Carly, das Förderprojekt, an dem ich die letzten 3 Jahre mitgearbeitet habe. Da ging es genau darum, wie können wir in Fahrzeugen, in Fahrzeuginteriors und Fahrzeug-HMIs künstliche Intelligenz einsetzen, welche Auswirkungen hat das? Wir hatten 3 Arbeitspakete. Das eine war der Bereich Motion Sickness, also Reisekrankheit. Da sind dann haben wir entwickelt ein System, ein KI-basiertes System, mit dem optische Hinweise gegeben werden, wie sich die Querkräfte im Fahrzeug, die horizontalen Quer- und Längskräfte ändern werden, wenn ein Fahrzeug abbiegt, wenn ein Fahrzeug bremst oder beschleunigt. Und das Setup war halt, dass wir einen E-Book-Reader hatten und auf dem wurde dann dargestellt, also gab es einen Text zu lesen und die Leute sollten den lesen, und wenn ihnen übel wurde, dann konnten sie sich da so visuelle Hinweise einblenden, um dort dann angezeigt zu bekommen, was denn als nächstes passiert. Zweites Thema war das levelkonforme Verhalten. Das geht dann um die unterschiedlichen Level der Automatisierung. Auf einem niedrigen Level zum Beispiel muss ich die Augen konstant auf der Straße haben, muss ich die Hände in der Nähe vom Lenkrad haben, sollte ich kein Handy, kein Tablet, kein Buch in der Hand haben. Ja, das wäre dann so ein levelkonformes Verhalten für Level 2. Und auf Level 4, da darf ich mich dann auch zurücklehnen, da darf ich dann auch mal vielleicht die Augen schließen, weil das Fahrzeug halt dann eben doch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nahezu alle Fahrsituationen alleine lösen kann. Da war die Frage, können wir anhand von bestimmten Parametern erkennen, in welchem Zustand der Fahrer ist? Wird das besser durch KI? Ja, wird es. Und wie können wir dann entsprechend Feedback geben, was auch angemessen ist, in den Kontext hinein, an die Persönlichkeit, an die Umgebung angepasst, in der das Fahrzeug unterwegs ist? Und das dritte Thema war dann das Thema HMI-Anpassung. Da ging es dann darum, wie können wir die Mensch-Maschine-Schnittstelle so anpassen, dass die Nutzer und Nutzerinnen ein neues Erlebnis haben, ein intensives, ein immersives Erlebnis haben, gerade auf höheren Stufen. Was können wir denen dann noch anbieten? Aber auch, wie verändert sich denn zum Beispiel in besonders anspruchsvollen manuellen Fahrsituationen so eine HMI? Wie können wir das erkennen, dass es eine anspruchsvolle manuelle Fahrsituation ist? Und was ändern wir denn dann? Welche sind denn die Parameter und wie verändern die sich in diesem Kontext? Also das mal so ganz grober Abriss, was das auf Kali lief und künstliche Intelligenz im Fahrzeuginnenraum ist. BMW machte auf der Tagung die klare Aussage: Wenn der Nutzer ein Feature nicht kauft, haben wir kein Business. Und das ist ein ganz großes Thema, dass man halt eben, dass wir halt eben dafür sorgen müssen, dass es spannend ist, dass die Menschen einen echten Wert sehen hinter den Features, auch hinter den Entwicklungen, die gemacht werden. Und dass man da entsprechend dann auch ein Business Case draus kreiert. Der dritte Punkt nach den Themen Automatisierung und Interior HMI sind so weitere Features, Infotainment-Bereiche, auch so Playlists abrufen, die ganzen Produktivitätstools, die da kommen, Telcos starten, Reisemanagement, dann so Sachen wie Ladesäulen und Restaurants finden, dann die Third-Party-Funktion unterzubringen. Das Beispiel wird immer Alexa genannt, also wenn ich dann von unterwegs aus auf mein Haus zugreifen möchte, auf mein Garagentor zugreifen möchte, auf meine Haussteuerung, auf meine Alexa at Home zugreifen möchte, dann habe ich über KI dort einfach noch mal mehr Optionen. Frage eben hier auch wieder, wie können diese Use Cases für Endnutzer sichtbar gemacht werden? Was die Nutzer nicht verstehen, das kaufen sie nicht, das wollen sie nicht haben. Und dann kommen die Themen dazu, wie Datensicherheit, wie das Gefühl, geht denn der Autohersteller vernünftig mit mir um? Hat der denn entsprechend alles im Griff? BMW sagte, sie hätten eine Take Rate von 30%, also jeder Dritte bucht diese Datenservices. Das heißt, von 30% aller neuen Fahrzeuge, die jetzt auf den Markt kommen, die hochgradig miteinander vernetzt sind oder auch mit dem Internet vernetzt sind. Bei jedem dritten Fahrzeug haben sie den Datensatz. Das ist mal eine ganze Menge, die sind da auch ganz zufrieden mit, dass sie das haben. Die große Frage, die sich ihnen stellt, die natürlich auch niemand im Moment wirklich beantworten kann, ist das denn eigentlich eine repräsentative Nutzergruppe oder ist die selbst selektiert? Also sind Menschen, die ein bestimmtes Verhalten haben, die besonders technologieaffin sind, eher bereit, ist die Vermutung, dass die eher bereit sind, ihre Daten zu teilen, weil sie den Nutzen sehen, weil sie sagen, ich möchte diese Services auch haben und ich sehe ein, dass ich dort meine Daten dann abgeben muss und ich vertraue dann auch den Herstellerfirmen und den Internetprovidern, dass das Ganze einigermaßen sauber abläuft. Und dass das die Leute, die eben die 70%, die das nicht freischalten, dass das eher die Skeptischen sind, dass die auch ein ganz anderes Verhalten haben, dass die KI im Fahrzeug, dass die das Fahrzeug selber, dass die den Fahrzeuginnenraum, dass die Funktionen, die ein Fahrzeug hat, ganz anders nutzen oder vielleicht auch gar nicht so sehr nutzen, wie jetzt die erste Nutzergruppe. Also da herrscht eine große Unsicherheit. Man weiß nicht so richtig, die Vermutung, und die teile ich, Vermutung ist, dass es doch nicht eine repräsentative Nutzergruppe ist, sondern dass es sich dabei um eine stark selektierte Nutzergruppe handelt. Gut, soweit zum Thema Use Cases. Auch schon so ein bisschen mal nach vorne reflektiert, die offenen Fragen, die offenen Themen. Thema Sensoren, Thema technische Datenaufnahme. Also Sensoren sind die Dinge, die im Fahrzeug verbaut werden, die da drinnen sind und mit denen dann die Daten aufgenommen werden, die dann weiterverarbeitet werden. Es gibt drei Stück in erster Linie. Das sind Kameras, das ist Radar und das ist LIDAR. Fangen wir mal mit dem Thema Kamera. Also die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Es ist keiner perfekt. Die haben alle unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen. Und Man geht davon aus, dass nur eine Kombination dieser drei, Kamera, Radar und LiDAR, ob es jetzt eine Zweier- oder eine Dreier-Kombination ist, aber es ist eines alleine wird nicht voraussichtlich nicht zielführend sein. Ausnahme hier ist Tesla. Elon Musk sagt, eine Kamera sieht das Gleiche, was ein Mensch sieht, und damit muss das ausreichen. Ein Mensch kann ja auch vernünftig Auto fahren. Kann man jetzt teilen. Die Realität zeigt so ein bisschen was anderes bei der ganzen Thematik. Und aus meiner Sicht, und da bin ich nicht alleine, ist es in erster Linie preisgetrieben. Kameras sind relativ preiswerte, relativ billige Sensoren, die man hat. Und wenn man sich mal so ein Tesla anschaut, es ist immer das billigste Teil, die billigste Lösung vom billigsten Zulieferer, die sie verbaut haben. Also auch dieser riesen Bildschirm in der Mitte, der als Innovation, als Fortschritt verkauft wird, ist aus meiner Sicht ausschließlich preisgetrieben. Anyway, wir wollten über die Sensoren reden. Kamera. Gut in der Klassifizierung von Objekten. Ja, also man kann sagen, das ist ein Auto, das ist ein Mensch, das ist ein Tier. Das Erkennen von Fahrspuren, Erkennen von Ampeln, von Verkehrszeichen, also generell alle Objekte, die so draußen sind, lässt sich ganz gut lokalisieren, also auf einzelne Märkte anpassen. Und es ist in der Winkelauflösung, sind Kameras relativ gut. Also wie groß ist ein Objekt in Relation zum Rest? Das ist ganz wichtig, um zum Beispiel Ausweichmanöver entsprechend planen zu können. Radar ist gut für Messungen in großer Entfernung, hat eine hohe Genauigkeit. Funktioniert auch im Gegensatz zu Kameras bei schlechten Licht- und Wetterbedingungen und ist gut in Geschwindigkeitsmessungen. LiDAR ist so ein bisschen ein Problemfall, sehr, sehr teuer und ist auch fast schon abgeschrieben worden. Also vor anderthalb Jahren auf der CES hieß es schon, naja, die Firmen zeigen ja ihre LiDAR-Technologien eigentlich nur noch, weil sie da so viel Geld rein investiert haben in die Entwicklung, und eigentlich ist das Thema tot und keiner braucht's. Und jetzt gucke ich hin und stelle fest, nee, ist nicht der Fall. Also es gibt immer noch sehr viele Use Cases, sehr viele Anwendungen und auch vor allem sehr viele Firmen und Anwender, die auf das Thema LiDAR setzen. Und es ist immer noch sehr, sehr präsent. Es ist in einigen Dingen so gut wie Radar in einigen Bereichen. Es ist aber auch ähnlich wie eine Kamera gut in der Klassifizierung von Objekten, Fahrspuren. Und von daher ist es so ein bisschen eine Kombination der Vorteile von Kamera und Radar, hat aber halt eben auch Nachteile, insbesondere bei schlechten Wetterbedingungen. Es ist lichtbasiert, also das L in LiDAR steht für Light, also für Licht. Und wenn ich schlechte Lichtbedingungen habe, wenn ich schlechte Sichtbedingungen habe, hat das LiDAR ein Problem. War dann der Grund auch, warum LiDAR, der Hauptgrund neben den hohen Kosten, warum es hieß, ob das was wird, wissen wir nicht so richtig. Also meine Sicht der Dinge, ich habe es vorhin schon gespoilert, es wird irgendeine Kombination geben. Es werden von den dreien immer mindestens zwei miteinander verbaut werden, um die Schwächen der einzelnen Systeme zu kompensieren, eben durch eine andere Technologie. Gut, kommen wir zum dritten Punkt, zum Thema offene Fragen, offene Themen. Und da hatte ich schon gesagt, sind eine ganze Reihe. Ich gehe die jetzt einfach mal durch, so wie ich sie mir notiert habe. Das erste ist, hinter jedem digitalisierten Auto muss eine digitalisierte Firma stehen. So eine Art Data Factory. Ja, wir brauchen Plattformen, wir brauchen ein entsprechendes Denken und Handeln in Daten, in Datensystemen. Und das ist heute insbesondere in der westlichen Autoindustrie nur sehr schwach ausgeprägt. China ist da deutlich weiter, auch noch nicht am Ende. Da muss eine Änderung des gesamten Mindsets erfolgen, damit wir mit der Thematik entsprechend erfolgreich sind. Es geht immer um Daten. Beim Thema künstliche Intelligenz geht es immer um Daten. Künstliche Intelligenz muss mit Daten gefüttert werden, sie muss mit Daten optimiert werden. Und da ist die Frage, wo kommen die denn her? Wo kommen denn meine Daten eigentlich her? Und Daten sammeln ist langsam, ist teuer. Da habe ich viele, eben, ich hatte es schon erwähnt, den Begriff Long Tail. Das ist so der lange Schwanz, das ist was so hinten rausläuft, was sehr, sehr selten auftritt. Viele sogenannte Edge Cases, also das, was im Longtail hinten kommt, die sehr selten auftretenden Anwendungsfälle, sind häufig Edge Cases. Dann gibt es eine multidimensionale Matrix, die sich dann aufbaut. Ja, ich habe bei Helligkeit, bei Dunkelheit, ich habe bei Regen, bei Sonne, bei Nebel. Ja, dann habe ich also schon mal bei Dunkelheit und Nebel und dann habe ich bei Helligkeit und so weiter. Also da gibt es Unmengen an Kombinationen in Fahrsituationen. Also wird sehr schnell, sehr, sehr massiv. Und das Bösartige an der Sache ist, dass solche Daten stellt man heute schon fest, relativ schnell veralten. Da gibt es dann ein neues Verkehrszeichen, da gibt es dann eine neue Spurleitung. Auch die Kartendaten veralten relativ schnell. Also das kann sein, dass man sich da, dass wir uns da als Industrie in ein Rattenrennen, ein Rat Race begeben, was wir nicht gewinnen können, weil wir eigentlich immer ein Stück weit hinterher hinken. Ein Problem dabei ist, dass die Datenqualität erheblichen Einfluss hat auf die Qualität der künstlichen Intelligenz. Wenn ich da Blödsinn reinfüttere, kriege ich Blödsinn raus. Das ist mehrfach erwiesen, gibt es immer wieder die diversen Verzerrungen, die in Datensätzen drin sind, schlagen sich in den Ergebnissen, die eine künstliche Intelligenz erzeugt, sofort und radikal nieder. Einer der Referenten sagte, um das deutlich darzustellen, wenn du einen KI-Algorithmus mit dem gesamten Internet trainierst, fütterst, bekommst du einen sexabhängigen Nazi am Ende raus. Und das zeigt, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass man sehr, sehr sorgfältig sein sollte, was für Daten man da einmacht. Datenqualität, wie gut ist gut genug? Das wissen wir noch nicht so richtig. Wir wissen, es gibt gute Daten, es gibt schlechte Daten und wie gut ist gut genug? Ja? Bei den Modellen, wie sicher ist denn sicher genug? Und da kann man beliebig viel Geld vergraben in die Datenqualität und auch in die Qualität der Modelle. Da kann man ewig investieren und machen und Geld bezahlen und am Ende wird es dann doch nicht so richtig. Eines meiner größten Learnings auf der Auto AI war das Thema Datenlabeling. Ich fahre jetzt durch die Gegend, nehme Kameradaten auf. Und dann muss ich ja dem Algorithmus sagen, das ist ein Auto, das ist ein Mensch, das ist ein Hund. Und das passiert nicht automatisch oder nur teilautomatisiert. Und da gibt es dann halt eben Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, dieses Datenlabeling durchzuführen. Also da gibt es dann Menschen, die schauen sich diese Daten an, meistens sind es Videodaten, und identifizieren das und sagen, okay, das ist dieses Objekt und das ist jenes Objekt. Also da brauchen wir dann menschliche Intelligenz und menschliches Verständnis, um das zu machen. Und bei den riesigen Datenmengen, die da anfallen, ist das eine neue Industrie, die da entsteht, die mit allen Vor- und Nachteilen, die das ganze Thema hat, auch sehr, sehr stark sich auf Billiglohnländer in Afrika, in Südostasien fokussiert und in denen dann entsprechend diese Datenlabelings stattfinden. Weitere offene Punkt. Use Cases von künstlicher Intelligenz werden für den Endnutzer oft nicht sichtbar. Also der Wert wird nicht sofort sichtbar und das führt natürlich dann entsprechend zu größeren Problemen. Der Umgang mit False Positives. Was mache ich denn, wenn ich jetzt einen Fehler habe? Oder False Negatives? Das kann sehr, sehr teuer werden. Also wenn ich Dinge übersehe oder falsch interpretiere oder etwas sehe, wo nichts ist, es kann relativ harmlose Auswirkungen haben, dass jemand zum Beispiel, dass ein Fahrzeug bremst, nur weil da eine Plastiktüte über die Straße weht. Ja, wäre sowas wie ein False Positive. Das Auto denkt, oh, da ist was, ich muss bremsen. Ja, kann zu Auffahrunfällen führen, wenn plötzlich jemand einfach so auf der Autobahn bremst. Aber ist nicht unbedingt schwierig, aber False Negatives, wenn ich da jetzt ein auf der die Straße rennendes Kind missinterpretiere als Plastiktüte und weiterfahre, dann ist das richtig, richtig, richtig böse. Gut, wie werden Datenmengen behandelt? Wir haben heute pro Tag im Auto 1 Megabyte Daten, die erzeugt werden. Es ist absehbar, dass dieses 1 Megabyte in Zukunft nicht pro Tag, sondern pro Sekunde erzeugt wird. Da ist die Frage, wie wird es vorselektiert, wie wird es transferiert, wie werden diese riesigen Datenmengen über Luftschnittstellen weitertransportiert, wie werden sie gespeichert, wie werden sie analysiert. Also das ist im Endeffekt auch so ein Riesenproblem, was gelöst werden sollte. Gut, es kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Ich werde jetzt nicht weiter nochmal in die Probleme hier tiefer einsteigen, um das Ganze zusammenzufassen. The world is a mess and it resists to adapt to our plans. Also die Welt ist ein Chaos und sie widersetzt sich unseren Plänen. Ich glaube, eine ganz gute Zusammenfassung dieser Thematik. Ich habe heute angefangen mit den drei Game Changern in der Autoindustrie: Automatisierung, Software-Defined Vehicles und künstliche Intelligenz. Dinge, die das Verhältnis von Fahrer zu Fahrzeug, die das Thema Mensch-Maschine-Schnittstelle in Fahrzeugen erheblich ändern werden. Habe mich auf die Auto-AI fokussiert, eine Konferenz, die im September stattgefunden hat, und den Abschluss des Kali-Projektes gemacht. Habe über Use Cases gesprochen, über Technologien gesprochen und habe mal so einen kurzen Überriss über die offenen Fragen in dieser Thematik gemacht. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-röske.com, Röske mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.